Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Die USA schicken gerade so viele Luftstreitkräfte in den Nahen Osten wie zuletzt 2003. Es ist ein Militäraufgebot, das viele Experten als mehr als nur eine Drohkulisse gegen den Iran einschätzen. Und die US Army ist in Stellung. Hochrangige Vertreter der nationalen Sicherheit der USA haben mitgeteilt, dass US-Militär schon morgen Samstag parat für einen möglichen Angriff gegen den Iran sei.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Offiziell geht es um Donald Trump um die Atomwaffen im Iran. Die sollen aus dem Iran verschwinden. Es sei kein Frieden im Nahen Osten möglich, solange der Iran Atomwaffen hätte. Er betont, die USA und der Iran müssen einen bedeutenden Deal machen, sonst passieren schlechte Sachen.
They must make a deal, or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't.
Was heisst das genau? Wie realistisch ist ein Flächenbrand im Nahen Osten? Und wie ernst muss man die Drohgebärden von Donald Trump nehmen? Mein Name ist Jasmin Wernli und diese Frage kläre ich heute mit dem Nahost-Experten Erich Gisling. Grüezi wohl, Herr Gisling. Vielen Dank für Ihre Zeit und Durchblick.
Kein Problem. Ich mache das gerne mit, Frau Wernli.
Laut US-Militär ist morgen alles bereit für einen Krieg. Griff Donald Trump am Samstag den Iran an?
Also inzwischen hat er ja wieder gesagt, es sei jetzt noch eine Frist von 10 bis 15 Tagen, wo er gnädigerweise dem Iran gebe. Also die militärischen Dispositionen sind jetzt so drauf offenkundig, dass man könnte anfangen mit dem Krieg den Samstag oder Sonntag, also über das Wochenende. Aber Trump hat es wieder ein bisschen vager gemacht, was den Zeitplan betrifft. Aber die Frist, die er jetzt gesetzt hat, 10 bis 15 Tage, das scheint schon also sehr ernst zu nehmen.
Also wenn ich lese, dass die USA seit 2003 noch nie so viele Luftstreitkräfte wie jetzt in den Nahen Osten geschickt haben, dann ist das mehr als nur eine Drohung. Der Trump macht ernst.
Das ist ganz sicher viel mehr als eine Drohung. Es ist ja auch die Disposition ist sehr kompliziert gewesen, um so aufzustellen. Also ein Flugzeugträger, Abraham Lincoln, haben es schon vor ein paar Tagen, respektive Wochen, in Bewegung gesetzt und ist jetzt schon seit einigen Tagen vor der Küste von Oman, also in einer Distanz von geschätzt etwa 700, 800 Kilometer von der Küste von Iran entfernt. Und der zweite Flugzeugträger, der Gerald Ford, ist jetzt auf dem Weg und der Gerald Ford Flugzeugträger ist der modernste und best ausgerüstete, den die Amerikaner überhaupt haben. Den haben sie aus der Karibik, haben sie den abgezogen und dort über da. Also schon die ganze Disposition von diesen beiden Flugzeugträgern zeigt, da ist etwas sehr Ernstes im Gang. Dazu kommen noch viel weitere Dispositionen von Munition, die offenkundig deponiert wird jetzt oder wurde, ist bereits auf den verschiedenen Stützpunkte, die die Amerikaner haben. Sie haben ja rund um Iran mindestens 19 grössere Stützpunkte, ja. Und ein paar kleinere kommen dann auch dazu. Also Munition ist bereits deponiert worden und Waffen anderer Art ebenfalls und eine grosse Anzahl von Kampfflugzeugen verschiedenster Art und Weise sind ebenfalls bereits in der Region. Also das macht man nicht einfach so, respektive wenn man das gebracht hat. Die kann man nicht einfach, wenn gar nichts passieren würde, also diplomatisch nicht passieren würde, das einfach wieder abziehen. Also es ist sehr ernstzunehmende Drohkulisse.
Aber wie gross ist die Chance, dass der Iran jetzt in den 10, 15 Tagen, die Trump ihnen da gegeben hat, noch einlenkt?
Ja, die kann schon etwas bewirken. Also die Iraner sind ja auch interessiert daran, dass es nicht zum Konflikt kommt. Sie tun zwar zur Zeit ein bisschen martialisch. Also wenn man die Aussagen von Khamenei sich anlässt, auch vom Außenminister von Araghchi zum Beispiel, dann tun sie ja so, als seien sie stark und seien sie bereit und fürchten sich überhaupt nicht, wenn der Krieg würde anfangen. Aber so ist die Tat und Wahrheit natürlich nicht. Auf der anderen Seite haben die Iraner auch eine Drohkulisse aufgebaut, indem sie also während einem Manöver vor 2-3 Tagen haben sie ja einen Teil von der Straße von Hormuz haben sie blockiert. Mhm. Die Straße von Hormuz, das ist die quasi das Nadelöhr zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean. Dort durchgehen insgesamt etwa 20% vom Erdöl, das weltweit gehandelt wird, und ungefähr 30% vom verflüssigten Erdgas, hauptsächlich kommt das aus Katar. Und wenn die Iraner das machen, wenn sie das sperren, die Straße von Hormuz, dann hat die ganze umliegende Region ein grosses Problem. Und auch wir werden das Problem haben in Bezug auf Preise von Benzin und von Erdöl. Also dann schnellt das alles in die Höhe. Und die Iraner haben die Drohung bereits gezeigt, dass sie meinen es ernst damit und sie könnten es auch machen.
Aber welches Interesse hat denn die USA und der Trump eigentlich im Iran?
Also Trump wird ja auch mal den Israeli, indem sie helfen, dass er sagt, schaut, jetzt haben wir mal die grosse Gefahr für euch, haben wir jetzt beseitigt. Und es ist ja auch für die ganze östliche Welt ist Iran nicht unproblematisch. Es ist nicht so problematisch, wie die Amerikaner das tun, aber es ist schon problematisch, weil die Iraner haben nun einfach mal eine Ideologie, die beruht auf der Glaubenssatz von Khomeini und Khamenei, die sagen, also die islamische Revolution müsste eigentlich gedreht werden bis nach Jerusalem, bis nach Al-Quds. Und sie solidarisieren sich aus dem Grund ja auch sehr stark mit den Palästinensern, haben aus dem Grund auch mit aufgebaut, die ganze Milizen im Nahen Osten, von Hezbollah über die Houthi-Rebellen und die Milizen im Irak. Also sie haben da ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Das ist schon eine Gefahr. Aber ist die Gefahr derart, wenn Israel das darstellt, da habe ich wieder meine Zweifel. Also die Amerikaner spielen das auch ein bisschen aus und sagen, das ist die grosse Gefahr. Das müssen wir ändern, die Situation. Und wir, also ich, Trump, haben ja sowieso das Ziel, dass die ganze mittelöstliche Region sich verändert, dank mir, Trump, weil ich so eine grossartige, weise Außenpolitik kann betreiben. Das alles spielt da eine bestimmte Rolle.
Also ist es vielleicht auch ein bisschen eine innenpolitische Inszenierung von Trump?
Ja, er will sich ja wichtig machen, das wissen wir. Jetzt ist er natürlich auf der anderen Seite ein Dilemma. Jetzt hat er ja gerade unter seinem Namen laufende Friedensrat in Washington zusammengerufen und gesagt, Friede, Friede, Friede. Und der Friede sei das günstigste, was es überhaupt in der Weltpolitik gäbe. Jeder Krieg sei viel teurer und kostet die Menschenleben. Also er will gar keinen Krieg. Auf der anderen Seite trommelt er zum Kriegsanfang gegenüber Iran. Also er hat sich da selber in ein gewaltiges Dilemma manövriert. Und wenn man sich das von der Ferne anschaut, wo man sagt, zur Zeit ist die amerikanische Mittelostpolitik ist, wie soll ich sagen, kopflos. Also es ist in grosser Wirrnis, ist sie so Zeit. Trump wette am liebsten, dass seine Drohkulisse gegenüber den Iranern so wirken würde, dass das Regime kapitulieren würde. Also dass Khamenei abtreten würde, dass die Islamische Republik als solche nicht vorhanden wäre, dass die Revolutionsfechter würden sagen, also wir hören jetzt auf mit unseren ganzen Aktivitäten, das gibt uns nicht mehr sozusagen. Das ist sein Wunsch. Aber der Wunsch geht so natürlich nicht in Erfüllung.
Ich will gerne noch schnell auf Venezuela schauen, weil Donald Trump hat dort ja als letzten Angriff durchgeführt und den Präsidenten entführt. Damals hat er auch keinen Hehl daraus gemacht, dass es ihm auch ein bisschen um Öl geht. Und Iran zählt ja zu den ressourcenreichsten Ländern der Welt. Erdöl und Erdgas Platz 3 bzw. Platz 2 der weltweiten Reserven. Welche Rolle spielt das? Was hat das für einen Einfluss?
Es hat schon einen Einfluss, indem Trump einfach so tut, als sei Erdöl von irgendeiner Qualität, als sei das essentiell für die Weltwirtschaft. Das ist ja nicht. Zurzeit schwimmt ja die Welt in eigentlich zu viel Erdöl. Und das verflüssigte Erdgas gibt's genug. Also es geht nicht darum, dass ein Mangel herrschen würde und dass Trump würde sagen können, mit Recht, wir wollen das Erdöl von den Iranern für unsere Zwecke benutzen. Wir brauchen das unbedingt für unsere Wirtschaft oder die Weltwirtschaft braucht das. So ist es ja nicht. Sondern letztendlich, das kann man glaube ich sagen, Erdöl ist ein Mineral von der Vergangenheit. Also man braucht das sicherlich nicht in der Art und Weise, wie Trump das sagt. Das ist jetzt eine innenpolitische Frage. Also ich habe dafür gesorgt, dass wir alle zusammen genügend Erdöl haben, aber es hat schon genug Erdöl.
Jetzt, die Intervention in Venezuela war ja aus US-Sicht extrem erfolgreich gewesen. Kann es sein, dass Donald Trump das wiederholen wird und probiert, die obersten Führer den Khamenei zu entführen oder sogar zu töten?
Ja, also mit erfolgreichem Übernachtstell zurück auf das Venezuela, wie erfolgreich ist das gewesen? Er hat ganz einfach die Vizepräsidentin Delcy Rodriguez quasi die Macht übernehmen. Aber er hat sich ja gescheut, die wirklich demokratischen Kräfte an die Macht zu kommen. Also die Nobelpreisträgerin Machado, die sagt, er hat ja gesagt, die hätte gar keinen richtigen Rückhalt innerhalb von Venezuela. Also er hat da eigentlich eine Show gemacht in Venezuela mit der Führung von Maduro und lässt das Regime als solches ja im Prinzip weiter werkeln in dem Caracas. Jetzt, was Iran betrifft, ist es bedeutend komplizierter. Natürlich kann man sich vorstellen, dass die Amerikaner besonders mit Hilfe wohl vom israelischen Geheimdienst von Mossad weiss, wo das Ayatollah Khamenei, also der geistliche Führer, wo der sich aufhaltet. Also der könnte sie möglicherweise könnten sie den packen und entführen. Nur, zu was führt das denn? Wenn sie die geistliche Führung entfernen aus Iran, dann haben sie immer noch die Revolutionswächter, die ja ohnehin auch in der jetzigen Machtstruktur eigentlich mächtiger sind als die sogenannten Mullahs, also als die Geistlichkeit. Und wenn sie Khamenei entführen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie dann in Iran eine Art des militärisches Regime haben, das geführt würde von den Revolutionswächtern. Und die bringen sie nicht so einfach weg. Die Revolutionswächter haben eine Kerntruppe von 200.000. Das tönt nicht wahnsinnig viel. Aber dann haben sie da die basidische Milizen, die ihnen, also die freiwillige Milizen, die mitarbeitet mit den Revolutionswächtern, da sagt man sich bis zu 2 Millionen. Also das ist eine riesige Macht innerhalb vom Land. Und die sind auch nicht einfach nur eine Militärmacht, die sich abstrakt verhält, gut ausgerüstet außerdem mit Flugzeug, mit Schiff und so weiter. Und sie haben alles militärisch, was sie jemals sich erwünscht haben, so sieht das wenigstens aus, sondern sie sind über das aus auch, es ist wie ein Tentakel von einer Krake, wo die Tentakel ausstreckt durch die ganze Wirtschaft in Iran. Es gibt keine Unternehmung, keine grössere, wo die Revolutionswächter nicht ihre Hand drin hätten oder ihre Finger drin hätten. Und das heisst, die ganze Verflechtung von der Revolutionswächter mit der Wirtschaft, mit dem Alltag der Menschen auch in Iran, ist gewaltig. Und das kriegen sie nicht einfach weg. Da müssten sie die ganzen 200.000 Revolutionswächter müssten sie entführen. Oder mindestens einige Tausend von denen ihre Kommandanten. Und ob sie es dann lösen würden, die Situation, das ist wieder eine andere Frage. Ich glaube es eigentlich nicht. Also die Situation in Iran ist ja bedeutend schwieriger als die in Venezuela. Kommt dazu die Grösse vom Land und die Bevölkerungsgrösse ist 90 Millionen Menschen und die Grösse vom Land geografisch etwa 5-mal so gross wie Deutschland in Europa. Also es ist schon eine ganz andere Dimension.
Also das heisst, wir müssen im Iran mit einem gröberen Angriff rechnen?
Also wenn es das gibt, dann gibt es ganz sicher einen gröberen Angriff und ich bin auch sicher, dass die Iraner werden sich wehren. Das ist nicht wie in Venezuela, wo das in einer Nacht vorbeigegangen ist, sondern die Iraner werden versuchen, amerikanische Stützpunkte im Mittleren Osten anzugreifen, möglicherweise auch Israel anzugreifen. Weil Israel hat ja auch schon gesagt, also Netanyahu hat gesagt, er würde mitwirken, wenn die Amerikaner den Krieg würden lancieren. Also Israel ist dann auch noch schnell involviert. Und dann hat es eben die 19 grössten Militärstützpunkte, die Basen im Nahen Osten, die sind sicherlich gefördert durch die iranischen Raketen. Jetzt, was die Amerikaner versuchen würden, wenn sie angreifen würden, wäre ja sicherlich ein Erstschlag machen, wo möglichst viel von den Raketenpositionen der Iraner würden auslöschen. Möglichst viel heisst was? Das heisst sicher nicht alle. Die Iraner wären garantiert im Stand, Gegenangriff zu machen, also Attacken zu machen auf amerikanische Stützpunkte im Mittleren Osten. Und, wie ich vorher gesagt habe, im Fall, dass es wirklich kritisch wird für das iranische Regime, würden sie die Straße von Hormuz, würden sie ganz sicher blockieren. Und dann hätte, wie ich vorher gesagt habe, auch nicht nur die nahöstliche Welt ein grosses Problem, sondern auch wir in Bezug auf die Wirtschaft hier im Westen.
Aber was wollen denn die USA eigentlich wirklich? Wollen sie einfach das Atomprogramm stören oder wollen sie das Regime stürzen?
Sie wettet, also, dass das Regime einfach nicht mehr vorhanden wäre. Das ist sozusagen der Trumpsche Traum, ja. Und jetzt sagen sie, zwischendurch sagt Trump mal, es ginge um Regime Change. Das müsse passieren. Und mit anderen Worten, wie ich vorher gesagt habe, kann man nicht abtreten, Revolutionswächter, was weiß ich wohin, die sollen einfach Regime Change. Das ist einfach mal so in die Luft geworfen als Begriff. Dann auf der anderen Seite sagt Trump immer wieder, ja, es ginge im Wesentlichen ginge es ums Atomprogramm. Wenn jetzt die Iraner kontert dann zu dem Vorwurf, das ist klar, also der Staatspräsident hat es ja vor ein paar Tagen gesagt, also Atomprogramm, wenn ihr das wollt untersuchen, wenn es darum geht, um eine Atombombe, tun wir alles offenlegen, ihr könnt alles untersuchen, denn wir basteln nicht an einer Atombombe. Was in einem Widerspruch zu dem steht, als sie Uran angereichert haben, bis, und zwar ungefähr 400 Kilo, bis zu 60%. Und das macht eigentlich so Sinn, wenn wir doch also auf eine Atombombe einsteuern. Also da gehen die Worte und die Taten bis in die Radar, gehen da ein bisschen auseinander. Dann kommt der dritte Punkt dazu, von den Amerikanern, und das ist ein Punkt, auf den Israel immer wieder Wert legt, dass sie sagen, also es geht nicht um das Atomprogramm nur, sondern es geht auch darum, dass die Iraner ihre Raketen Arsenal würden abrüsten. Und Raketenarsenal von den Iranern, die sind beträchtlich. Und sie haben Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstreckenraketen, die könnten Israel, und können sie auch, haben sie auch sogar bewiesen schon, mit Leichtigkeit erreichen. Also, die Israelis wollen auf alle Fälle auch als weiteren Minimalpunkt in den Verhandlungen, dass es auch ums Raketenprogramm und Raketenarsenal von den Iranern geht.
Jetzt im Juni letzten Jahr hat die USA ja schon mal Atomanlagen im Iran angegriffen. Was ist von diesen Anlagen überhaupt noch übrig und kann der Iran den USA dann überhaupt konkret etwas anbieten?
Ja, also was, wie viel von diesen Anlagen noch vorhanden ist, ist unklar. Die Iraner haben ja das auch. Sie haben sie zugedeckt mit Erdwellen. Zuerst haben sie gesagt, dass sie hätten selber keinen Zugang mehr dazu. Also, Fordo ist eigentlich die wichtigste Anlage für das angereicherte Uran. Und sie hätten selber keinen Zugang mehr dazu. Dann haben sie es zugeschüttet. Das sehen die jetzt Satellitenaufnahmen zeigen, das von Fordo, von Parchim, das ist noch eine andere, Zentrale, und auch von der Anlage in der Nähe von Isfahan. Die haben sie jetzt sozusagen verstärkt, indem sie sie zugemacht haben. Also da ist schon etwas vorhanden. Jetzt ist Trump wieder mal im Zwiespalt. Auf der einen Seite hat er ja gesagt und sagt das immer noch. Also durch die Angriffe der Amerikaner im Juni sind das gesamte Atomprogramm, das gesamte Arsenal, die gesamte Masse von angereichertem Uran sind kaputt gemacht worden. Es gäbe das Programm nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, warum verhandelt er dann mit den Iranern, wenn es das Programm nicht gibt? Also da ist die amerikanische oder die Trumpsche Außenpolitik, respektive die Wortwahl von ihm, ist da in ziemlichem eigenen Widerspruch befangen.
Es gibt auch Iraner, die sich das Intervenieren vom US-Präsident wünschen. Was denken Sie, ist die Stimmung im Iran selber?
Es gibt schon einen Wunsch in Iran, der relativ verbreitet ist, dass irgendeine Intervention von außen käme. Aber ein Wunsch, dass nur gerade Amerikaner kommen und dort sozusagen das Heft übernehmen, der Wunsch ist irgendwie nicht erkennbar. Also die Iraner sind und die Iranerinnen sind offenbar im Zwiespalt. Die Situation ist unerträglich nach der Niederschlagung von der Revolte, vom Volksaufstand, wo man eigentlich sagen, wo man im Januar gehabt hat, ist unerträglich. Und sie sehen das, sie kommen selber irgendwie nicht weiter. Aber man ist in einer ausweglosen Situation und niemand weiß, wie es weitergehen soll. Letztendlich glaube ich, muss man einfach aus Erfahrung sagen, ein Wandel in einem Land muss von innen kommen. Und von außen eine Veränderung zu machen, hat sich, glaube ich, überhaupt noch nie bewährt. Also in Irak zum Beispiel nicht, in Libyen nicht. Und man könnte noch viele andere Beispiele auch nennen, wo das alles schiefgegangen ist. Also quasi die Intervention von außen, wo sollte ein Regimewechsel grundlegender Art im Inneren von einem Land bewirken, das ist etwas, was schlicht und einfach sich noch nicht bewährt hat.
Aber wie stabil ist denn das Regime überhaupt noch?
Also es ist stabiler, als man meint. Es ist stabil, einfach weil es sich zur Repression an der Macht haltet. Und der Repressionsapparat ist gigantisch. Und man hat auch jetzt nicht erkennen können, dass es eine grosse Bruchlinie gibt innerhalb von der Machtstruktur. Also die Revolutionswächter und die geistliche Führung heben nach wie vor zusammen und es scheint wenig an Verrat zu geben.
Mhm. Herr Giesling, was glauben Sie, mit was müssen wir jetzt in den nächsten Tagen im Nahen Osten rechnen?
Ja, den ersten Tag wird es sich wahrscheinlich noch hinziehen, weil, wie ja Trump gesagt hat, er gibt den Iraner 10 bis 15 Tage. Was dann passiert, ich weiss es nicht, es wird etwas passieren. Weil, wenn keine Vereinbarung auf irgendeine Art, wenn sie nur auf dem Papier ist, wenn die nicht stattkommt zwischen den Iranern und den Amerikanern, dann werden die Amerikaner den Krieg lancieren.
Herr Giesling, herzlichen Dank einmal mehr für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit im Durchblick.
Bitte sehr.
Was meinst du, wie nahe stehen wir vor einer Eskalation im Nahen Osten? Teile uns deine Gedanken doch mit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und gib uns 5 Sternchen. Mein Name ist Jasmin Wernli. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.